Hallo David.
Hallo Robert.
Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wollen wir mal so starten, mal positiv. Wie wär's?
Du bist ja eh der Positive von uns beiden.
Ja.
Passt also.
Das ist doch ganz wundervoll. Wir haben heute ein paar Filme mitgebracht. Also ich habe heute ein bisschen was an Filmen mitgebracht, ein bisschen was. Wir reden zusammen über Sylvester Stallone und die Dokumentation, die rausgekommen ist. Und weil wir diese Woche The Marvels erst so kurz vor knapp gezeigt bekommen, können wir erst nächste Woche drüber reden, aber nicht diese Woche. Dennoch wollen wir uns dem Marvel-Thema nicht ganz verwehren. Und du wolltest gerne, beziehungsweise bist auf eine sehr interessante Thematik gestoßen, rund um die Frage letztendlich, wo befindet sich das Marvel Cinematic Universe? Verstehe ich das richtig?
Ja, es gab einen Variety-Artikel, der diese Woche rausgekommen ist. Und tatsächlich hatte ich kurz überlegt, ein Video dazu zu machen und bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ganz viele haben diesen Artikel aufgegriffen und in den letzten Tagen hat sich dazu einiges getan. Und ich dachte mir, wir dröseln das mal ein bisschen im Podcast auf. Es geht im Grunde um die Frage, wo steht Marvel? Sind sie in der Krise? Und man muss ein bisschen auch den Artikel selbst hinterfragen, aber dazu kommen wir gleich.
Beziehungsweise, ich wollte es so ein bisschen als Rahmenhandlung machen, denn mein Trivia ist eher mal eine kleine Faktenzahlensammlung rund um Marvel, weil ich mir dachte, das mal mitzunehmen, weil, wie sieht denn das alles in Zahlen eigentlich aus? Ich weiß nicht, wäre der Artikel davon, also wärst du darauf gekommen, wie viel Geld hat das MCU eingespielt und so? Bis jetzt?
Wie viel insgesamt?
Ja.
Ich kann dir sogar eine genaue Zahl nennen. Es sind 1 Zillionen Euro.
Hast du mal eine Schätzung, wenn du tippen müsstest, wie viel das MCU eingespielt hat?
Boah, also wir sind bei insgesamt 32 Filmen. Davon haben ja allein Endgame hat 2 Milliarden gemacht, Infinity War 1 Milliarde, Captain Marvel 1 Milliarde. Also ich würde mal sagen, wir sprechen von 10 Milliarden, sagen wir 9 Milliarden.
Also es ist erstmal das erfolgreichste Franchise aller Zeiten, das dürfte wenig überraschen und hat 29 Milliarden.
29, krass.
Ja, ja, und auch mal um zu sagen, also dein Endgame war 2,8 Milliarden knapp und Infinity War auch 2 und Spider-Man No Way Home, davon nicht vergessen, auch knapp 2 Milliarden.
Und ich vergesse immer, dass die Spider-Man-Filme, die ja eigentlich bei Sony sind, auch ja, zum MCU gezählt werden.
Die gehören dazu. Und wenn man mal drüber schaut, sind 8 der 10 erfolgreichsten Superheldenfilme aller Zeiten, stammen alle aus dem Marvel Cinematic Universe. Aber was halt sehr interessant ist, von diesen 29 Milliarden Dollar, wenn man das mal so ein bisschen unterteilt in Phase 1, also beginnt mit der unglaubliche Hulk, Iron Man, die ersten 6 Filme haben zusammen 3,8 Milliarden Dollar eingespielt. Merken wir uns mal 3,8. Dann kam Phase 2 auch über einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren. Genauso viele Filme, 5,2 Milliarden Dollar. Es geht also fast um 40% nach oben. Und dann kommt die große, erfolgreiche Phase 3. Die macht mit 11 Filmen 13,5 Milliarden Dollar. Also ein gigantisches Einspielergebnis. Und das wird, glaube ich, später spannend, wenn wir über diesen Artikel reden, dass wir uns auf so einem Berg befinden, an dem ja auch Kevin Feige im Marvel Studios diese endlosen Pläne über 10, 20 Jahre gefühlt formuliert haben. Aber dann kam eben die Phase 4 und dass wir alle so merkten, naja, was liefern die denn jetzt ab? Und das fand ich in Zahlen sehr spannend. Phase 4 hat mit 7 Filmen, wo jetzt okay, man muss sowas sagen, wie zum Beispiel Black Widow, hat ja eine Parallelauswertung gehabt, 5,7 Milliarden Dollar eingespielt. Also nicht einmal mehr die Hälfte von Phase 3. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Warnsignal. Und mit Blick auf The Marvels, der sehr schwierige Prognosen hast, wirst du später ja was dazu sagen, wollte ich das mal so als Intro nehmen, dass Marvel wahnsinnig viel Geld verdient hat und immer noch relativ profitabel ist. Aber die Produktionskosten sind so teuer geworden und die Einspielergebnisse gehen so stark zurück, dass sie anscheinend ein richtiges Problem haben. Und damit wollte ich so ein bisschen reingehen in diese Folge mal mit ein bisschen Zahlendreherei.
Dann machen wir das. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Einstand, um mal einen Überblick zu liefern. Wo ist es zumindest zahlenmäßig? Wir haben ja hier auch schon mehrfach gesagt, an Zahlen sollte man sich, glaube ich, nicht zu sehr entlanghangeln. Eigentlich zählt die Qualität, aber auch da haben wir ja hier schon genügend drüber gesprochen. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt. Du guckst den Film ja morgen.
Ja.
Ich gucke ihn erst am Mittwoch in einer ganz normalen Veranstaltung, weil ich mir da wirklich um 12 Uhr mittags noch schnell eine geschnappt habe, damit ich den auch vor Ende des Embargos gucke. Und ja, auch dieses Embargo liegt am Tag des Kinostarts um 14 Uhr. Marvel hat da also wirklich, oder Disney hat kein großes Vertrauen in diesen Film, bei dem jetzt gerade auch, wenn man so hört, Gerüchte sagen, dass die Test-Screenings ziemlich negativ ausgefallen sind. Aber wir kommen jetzt zu diesem großen Thema später. Jetzt würde ich sagen, begrüßen wir die Leute erstmal mit.
Herzlich willkommen zu zwei Pech und Schwafel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
So, David, was haben wir denn gesehen? Also, wir haben beide die Sylvester Stallone-Doku auf Netflix uns angeschaut. Nachdem Arnold Schwarzenegger ja was bekam, hat man ihm jetzt auch Platz eingeräumt. Mhm. Ich habe noch Quiz Girl mitgebracht. Disney dachte sich, ohne neue Komödie mit Awkwafina geht immer. Dann habe ich noch Alles Licht, das wir nicht sehen. Eine Serie, die gerade Netflix-Charts Platz 1 ist. Interessante Besetzung aus deutschem und auch internationalem Cast. Und was ganz oft empfohlen wurde, ich habe mir jetzt mal die ersten 2,5 Folgen, mehr habe ich noch nicht geschafft, von Die Therapie angesehen. Das ist, was ich so ein bisschen im Gepäck habe.
Dann hast du tatsächlich sehr viel mehr geguckt als ich. Ich hatte versucht, in Gen V mal reinzugucken, weil mir ganz viele Leute geschrieben haben, das ist ja jetzt letzten Freitag zu Ende gegangen und die Leute meinen, ey, das ist wichtig, wenn du die neue Boys-Staffel gucken willst und es ist wohl auch gar nicht schlecht. Ich hatte viel zu viel zu tun die letzten Tage, sodass ich bin zu keiner Serie und zu keinem Film gekommen. Deswegen nur Sly. Aber dann erzähl du doch mal, was du meinst.
Ach, das ist ja auch, ich wollte ganz kurz mal was dazu sagen. Ich finde das übrigens vollkommen legitim. Wir haben jetzt, ich guck mal ganz kurz, wir sind jetzt in der 138. Folge und haben vielleicht mal ein paar sehr wenige Wochen ausgesetzt. Und wenn das nicht immer geht, wir haben genug anderes zu tun, auch finde ich das vollkommen in Ordnung. Und insofern, ich glaube, das nimmt uns auch niemand übel. Was möchtest du denn, bevor ich dir erzähle?
Die Serie würde ich gerne mal hören. Da hast du mir nämlich geschrieben, ja, ich möge bitte reingucken, weil die gar nicht übel sei.
Die Rede ist von Alles Licht, das wir nicht sehen oder All the Light We Cannot See. Das beruht auf dem Bestseller von Anthony Durr anscheinend. Und ich habe auch dann gelesen, dass das Buch, also die Leute, die es gelesen haben, sind hin und weg. Und es gehört gleich immer dann zu einem der Lieblingsbücher aller Zeiten, die sie gelesen haben. Das ist die Geschichte von einem Mädchen namens Marie, die erblindet ist und die mit ihrem Vater aus Paris flieht im Zweiten Weltkrieg. Also diese ganze Serie, Miniserie, hat nur 4 Episoden, spielt im Zweiten Weltkrieg und die ist erblindet und hat Unterschlupf bei ihrem Onkel gefunden. Und die schickt auch immer tagsüber Nachrichten über ihr Radio, halt in den 40er Jahren, weil sie damit auch eine tiefe Verbindung hat in die Vergangenheit. Das ist die eine Geschichte. Dieses französische Mädchen in einer kleinen französischen Küstenstadt oder junge Frau, sagen wir mal eher. Und dann gibt es die Geschichte von Werner Pfennig, einem Wehrmachtssoldaten, der ein so begabter Funker ist, dass das Dritte Reich sein Genie nutzen will, um feindliche Sender ausfindig zu machen, dessen Seele daran zu zerbrechen droht, in was für ein System der eigentlich eingesponnen ist und der je mehr der im Feindesland in Frankreich oder in diesem besetzten Küstenstädtchen sich wiederfindet, spinnt sich da quasi noch so eine leicht romantische Ebene. Wir haben da eine super spannende Besetzung. Wir haben Louis Hofmann dabei, den sollte einem seit spätestens Dark jeder ein Begriff sein. Wir haben Lars Eidinger dabei, der, sag ich mal, so ein Theaterschauspieler und Schauspieler vor der Kamera ist, der immer eine ganz eigene Wirkung hat, die auch durchaus einen gewissen Wahnsinn durchblitzen lassen kann. Aber auch internationale Leute, nämlich niemand geringer als Mark Ruffalo, den wir erst kürzlich sehr gelobt haben in Poor Things und wo ich finde, dass der immer ein gutes Händchen für Stoffe hat. Und Hugh Laurie, den dürften viele noch als Dr. House in der Serie kennen, den ich auch richtig gerne sehe. Und was Alles Licht, das wir nicht sehen, toll macht, ist, diese Serie beginnt mit einer sehr schönen Ästhetik und Bildsprache, schon von einem Intro, wo wir quasi uns durchfeben durch so ein Holzmodell dieser kleinen Küstenstadt, was im Grunde ein Sinnbild dafür ist, dass Marie als Erblindete sich durch das Ertasten dieses Modells zurechtfinden kann in diesen fremden Straßen und hat einen wunderbaren Look, dass ich immer wieder dachte, es gibt so richtige romantische oder sage ich mal poetische Bilder, die sich so in dem Mensch und in diesem größeren Krieg, der geschieht, so auf die Netzhaut brennen, wo ich dachte, ey, das hat mich sofort fasziniert und gekriegt. Und dann ist es vor allem so eine Geschichte zwischen einer Tochter und Mark Ruffalo spielt nämlich den Vater von Marie mit einer ganz, ganz festen Bindung, der versucht quasi vor den Nazis Edelsteine aus einem Pariser Museum zu retten und der versucht, eine falsche Fährte einer Flucht zu legen und sie wartet auf ihren Papa, dass der irgendwie zurückkommt. Da hängt ganz viel Hoffnung dran. Es geht aber auch um Widerstand und Resistance von einfachen Dorfbewohnern, die sich nicht unterjochen lassen wollen und die vor allem vor einer Wehrmacht die bereit ist, die ganze Dorfbevölkerung zusammen mit sich in den Abgrund gehen zu lassen, weil die Alliierten eine Bombardierung ankündigen, die quasi dagegen aufbegehren, aber auch den Wahnsinn der Wehrmacht und Soldaten mittendrin, die anders denken. Und dann noch Lars Eidinger, der eine ganz eigene Agenda hat, der nämlich todkrank ist und mittels eines Aberglaubens unbedingt an ein ganz bestimmtes Relikt will. Und das war ja auch immer so ein Thema. Relikte, besondere Gegenstände, die man unter der Führung von Hitler versucht hat zu finden, dem man so heilige Kräfte zugesprochen hat. Und das alles zusammen in 4 Folgen hatte für mich eine ziemlich knackige, spannende Länge. Was aber ein super weirdes Manko ist in diesem Film ist, es geht nur um Franzosen und es geht nur um Deutsche, aber die ganze Serie ist auf Englisch. Alle sprechen Englisch. Auch so ein super reines Englisch, was so alle kulturellen Differenzen dieser beiden Länder so ein bisschen plattwälzt. Das hat so gar nicht für mich funktioniert. Ich nehme auch einem New Laurie oder Mark Ruffalo deswegen keine Franzosen ab. Und deswegen gab das manchmal so ein Hin und Her, wo ich so dachte, das tat mir dann doch schon ein bisschen weh. Und anscheinend hat man das Buch auch grundlegend an ein paar Stellen sehr verändert, schrieben Leute. Aber unterm Strich war ich sehr überrascht von der Ästhetik, dem Cast, der wirklich ziemlich gut aufgelegt war und vor allem so einer Geschichte, die genau mal im richtigen Tempo sich im Zweiten Weltkrieg, in diesem riesigen Geschehen, mal nur an einem Ort wiederfindet und genau dort quasi verschiedene Perspektiven beleuchtet und vor allem nicht nur in Gut und Böse teilt, das auch tut, aber vor allem viele Zwischentöne findet. Das ist alles Licht, was wir nicht sehen.
Okay, das klingt gar nicht übel, muss ich sagen.
Ja, so fand ich es dann tatsächlich auch.
Okay.
Ja, gut.
Was ist denn, ja, ich habe da tatsächlich nicht viel mehr beizutragen. Ich fand interessant die Mischung der Charaktere, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie heißt der nochmal aus Dark?
Louis Hofmann.
Vor dem stand ich ja mal bei dem Medienboard. Berlin-Brandenburg macht ja immer so eine Party, Medienboard-Party. Mhm. Vor dem stand ich mal und gut, ich bin 1,98 Meter, aber der ist ja irre klein. Der lief an mir vorbei und ich dachte, ach, guck mal, da hat jemand seinen Sohn mitgebracht. Und dann war es aber er. Und ich finde es aber schön, wie der durch Dark so eine Karriere mittlerweile sich aufgebaut hat und ja, so richtig in so internationalen Produktionen mittlerweile dabei ist.
Ja, und auch in Lars Eidinger sieht man ja auch immer mal wieder in so internationalen Parts. Weißt du noch, welcher Film das war dieses Jahr, wo er erst im letzten Viertel auftaucht irgendwie? Da sind dann zwei und die treffen die auf diesen,
das
die
war, haben ihn, glaube ich, beide gesehen. Das war der Adam Driver Film von Noah Baumbach letztes Jahr.
Ah, ja, dann das, treffen sie da.
Wie hießen der auch, gleich nochmal? Weiß ich auch nicht mehr.
Warte mal, Noise, White Noise?
White Noise, genau, White, ja, weißes Noise? Rauschen. Da kam er und auch völlig, man dachte so, hä, was macht denn der jetzt hier drin?
Apropos, liebe Leute, zu Bezug auf letzte Folge, was den Filmtitel angeht, David und ich haben völlig aneinander vorbeigeredet, aber hatten beide recht. Patriot Day hieß im Deutschen Boston.
Ja.
Nochmal ja, Bezug ja. zu letzter Woche.
Eine junge Dame schrieb, das erinnerte sie so sehr unser Gespräch an ihren Freundeskreis, wenn Leute viele Filme gesehen haben und sich dann immer ganz sicher sind, worüber sie sprechen und dann aber so Sachen vermischen im Kopf. Und das passiert vor allen Dingen gerne mal, wenn es einen englischen Titel gibt, der anders ist als der deutsche Titel. Wir hatten irgendwo beide recht und auch irgendwie nicht. Aber gut, dafür haben wir ja die Zuschauer, um darauf zu achten. Robert, was ist Quiz Lady?
Ach, Quiz Lady klingt schon, du hast schon recht. Ich habe zu David gesagt, ich schau mal Quiz Lady an. Er meinte, ne, klingt ja jetzt nicht so, als müsste man den sehen. David, scharfen Verstandes, hat da recht. Geht um Awkwafina. Awkwafina kennen wir als so witzige, die immer wieder gerne ausgepackt wird. Zuletzt haben wir sie gesehen hier in der Dracula-Geschichte mit Nicolas Renfield. Cage. Renfield. Oder wir kennen sie aus Shang-Chi? Ja. Ne? Shang-Chi. Und sie spielt N Yam, die schon als Kind anfängt, eine Quiz-Sendung zu schauen. Und die schaut die ihr Leben lang bis jetzt noch in die 30er Jahre hinein. Aber damals diente das, um quasi die Streitereien der Mutter auszublenden und um zu vergessen, dass ihr Leben eigentlich echt nicht schön ist und ihre Kindheit mit ihrer großen Schwester, die sich auch nicht so wahnsinnig viel kümmert. Und deswegen hängt sie immer noch heute an dieser Quiz-Sendung dran. Jeden Tag schaut sie. Der Moderator ist quasi wie so eine gefühlt Ersatzvater geworden. Deswegen kann sie aber auch schneller alle Quiz-Fragen beantworten als alle anderen, wenn sie abends da sitzt mit ihrem Hund in der Hand, aber verdrängt weiterhin nämlich Einsamkeit. Die ist sehr alleine im Leben, kümmert sich zwar um ihre Mutter im Pflegeheim, die aber plötzlich abhaut und zwar mit Spielschulden, die sie zurücklässt. $80.000 und deswegen wird Anns Hund entführt, damit sie die Kohle auf jeden Fall besorgt. Und da schlägt ihre große Schwester auf, die super anstrengend gespielt ist von Sandra Oh, so eine ständige, übereckende, pseudo-selbstbewusste, laute Performance, die von 100 Minuten, 60 Minuten lang, wie ich finde, total anstrengend ist. Und dann, was soll dann passieren? Es ist so eine Buddy-Road-Komödie, wo diese diese Anne, weil sie so eine gute Quizbegabte ist, so ein bisschen gegen ihre introvertierte Art gezwungen wird, in der Quizshow aufzutreten und am Ende vielleicht das große Geld zu machen. Ne? Also viel gibt es da erstmal von der Geschichte nicht, was spannend ist. Awkwafina ist sehr bemüht, vor allem im letzten Drittel hat der Film so ein paar süße Momente, die sich zwischen diesen Schwestern dann endlich mal entpuppen, weil sonst vorher nie eine Chemie ist, man nie das Gefühl hat, hier ist wirklich Familie oder hier gibt es wirklich mal ein Trauma. Die Gags laufen leider viel zu oft ins Leere, sodass es dann schnell peinlich wird. Einziger unterhaltsamer Lichtblick ist das Zwischenspiel zwischen Will Ferrell, der spielt diesen Host dieser Quizshow, und Jason Schwartzman, der denjenigen spielt, der als Champion es schaffen könnte, 85 Mal hintereinander diese Show zu gewinnen, weil der so geleckt und unangenehm ist. Ey, aber ansonsten, Quizlady ist halt, ja, also ich glaube mal, dir fällt es schon schwer, mir zu folgen, während ich darüber rede. Und so ist es auch, wenn man den Film anschaut.
Ich frage mich die ganze Zeit, warum hast du denn den geguckt?
Naja, ich mache so meine Streaming-Vorschau. Ne? Und ich denke so, wenn so Awkwafina, vielleicht geht da was so. Das ist der Release von Disney. Ich gucke es mir dann einfach mal an. So, ich habe gerade wieder mal so einen Schub, wo ich denke, oh, ich schaue mal rein, ich schaue mal in all die Serien. Es gibt so viel, was liegen geblieben ist. Und ich war motiviert, ne? Und solche Filme sind dann auch ein bisschen schuld, dass diese Motivation wieder weggehen könnte.
Boah, ich habe heute richtig Lust auf einen Film. Ah, doch nicht mehr. Ja, sehr gut.
Ja, aber so ist es ein bisschen. Das ist Quizlady. Müsst ihr ehrlicherweise auch nicht gucken. Dann guckt euch bitte lieber Alles Licht, das wir nicht sehen, an. Das lohnt sich deutlich mehr.
Sly Stallone, Sylvester Stallone, er nennt sich ja selber gerne Sly, wird von anderen wohl auch so genannt. Ich fand das immer seltsam, dass es so einen Künstlernamen gibt von einem, der seinen Künstlernamen am liebsten selber verbreitet. Aber es passt sehr gut zu diesem Mann. Wir haben in der Vergangenheit ja immer mal wieder angeschnitten, Sylvester Stallone. Ich habe dir, glaube ich, dabei immer erzählt, der gehört zu meiner Jugend. Ich bin mit seinen Filmen groß geworden, liebe viele Filme davon, aber...
Hast du einen Liebling?
Mehrere, aber wenn ich, also klar, Rambo ist natürlich meine Lieblingsreihe von ihm, aber wenn ich so von diesen großen Franchises mal weggehe, ist, glaube ich, Cliffhanger meine Nummer eins. Den liebe ich.
Wenn ich dir meine sage, schüttelst du den Kopf.
Hau raus.
Na, rate mal.
Stopp oder meine Mami schießt.
Nein. Mein Liebling ist Demolition Man.
Demolition Man ist super.
Ja,
klar, okay, der ist toll. Also ich muss sagen, selbst so trashiges Zeug wie, und da würde ich Demolition Man einfach mal dazu zählen, oder aber auch Judge Dredd, da habe ich immer noch ein Fable für. Das ist irgendwie Teil auch meiner Jugend. Und ich finde, da gab es immer so ein paar Punkte, selbst in den schlechteren Filmen, an denen man sich trotzdem festhalten konnte. Also zum Beispiel sowas wie Over the Top zum Beispiel oder Lock Up.
Oh, den muss ich mal wieder gucken.
Over ja, the Top. Aber Over the Top ist nicht gut gealtert. Ne? Ist nicht gut.
Ich habe das nur als Kind gesehen. Das war diese Truckerfahrer, Junge, Armdrück und sich das Basecap umdrehen Nummer. Ne?
Genau, immer wenn er sich das Basecap umgedreht hat, dann hat er nochmal richtig Kraft gesammelt und dann ging es richtig los beim Armdrücken. Ja. Aber ich habe ja, glaube ich, hier auch schon mal anklingen lassen, dass seine private Persona, da habe ich Probleme mit. Und diese Doku, die jetzt erschienen ist auf Netflix, zeigt mir wieder deutlich, warum das so ist. Aber vielleicht erklärst du, was eigentlich gibt es nicht zu erklären. Das ist anders, muss man vielleicht mal sagen.
Das ist ein Interview, das ist ein langes Interview.
Es ist ein langes Interview und anders als bei Arnold Schwarzenegger, der ja, ich glaube, 3 Folgen eine Stunde bekommen hat, bekommt Sylvester Stallone jetzt nur 1,5 Stunden.
Also Hälfte.
Was echt wenig ist, muss man klar sagen. Nun hat der natürlich auch nicht so ein großes Karriereding gehabt. Bei Arnold Schwarzenegger gibt es ja mehrere große Stationen. Ne? Es gibt das Bodybuilding, es gibt keine Politikerkarriere und seine Filmkarriere ist ja nochmal sein ganz eigenes Ding. Und was ich bei Arnold Schwarzeneggers Doku richtig gut fand, war, dass dieser Rückblick auf seine Karriere, der war augenzwinkernd. Also ich fand, er hat auch auf Fehltritte und Sachen, die eben, ne, also selbst wenn er in Interviews früher so Sachen gesagt hat wie Bodybuilding is like coming, the pump in the muscle is like when you come, ne, also so Blödsinn. Dann hat er da darauf zurückgeblickt und hat das nochmal eingeordnet mit so einem Augenzwinkern. Und ich fand, insgesamt war das eine Doku, die eine sehr tolle Karriere in einem sehr schönen, sehr positiven Licht gezeigt hat. Bei Sylvester Stallone ist alles hauptsächlich Verbitterung. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass da ein Mann zurückblickt auf seine Karriere, der nie wirklich zufrieden war und jetzt am unzufriedensten an seinem Karrierepunkt ist. Und es gibt dann so einen Punkt, da sagt er ganz am Ende, da blickt er kurz zurück, nachdem er wirklich 1,5 Stunden über Rocky gesprochen hat, und zwar jeden einzelnen Teil. Ah, meine Familie, irgendwie habe ich nie genug Zeit für meine Familie gehabt und jetzt habe ich nicht mehr genügend Zeit. Ich war einfach zu ich bezogen. Und da dachte ich so, ja, so wie in dieser Doku, weil deine Familie kommt gar nicht vor. Also gar nicht. Man sieht die im Anschnitt so zweimal, aber hier wird nicht viel über ihn erzählt. Also eigentlich wird mehr über Rocky erzählt als über ihn, weil er sich auch stark mit dem identifiziert und vergleicht. Der größte persönliche Bezug passiert noch zu seinem Vater. Und das ist der einzige Moment in der Doku, den ich wirklich gut fand. Da ist er dann irgendwann am Totenbett seines Vaters und beide liegen sich weinend in den Armen. Und ich dachte für eine Sekunde so, ah, da ist Sylvester Stallone. Ohne mal diese Maske, die er aufhat, ohne diese Parolen, die er die ganze Zeit in die Kamera aufsagt, ohne Vergleiche zu Rocky. Aber das wird gar nicht angesprochen. Selbst der Tod seines Sohnes wird nicht angesprochen. Es gibt eine Einblendung. Der hatte ja einen Sohn, Sage Stallone, der unter anderem in Rocky 5 aufgetreten ist. Und der ist 2012, glaube ich, ist der verstorben. Und es wird mit so einer Title Card wird eingeblendet, die Lebenszeit von Sage Stallone. Er selber sagt dazu gar nichts. Und dadurch ist es eine ganz weirde Doku, die völlig unpersönlich wirkt. Obwohl er die ganze Zeit so Dinge sagt in die Kamera, die persönlich wirken. Aber er sagt sie über Rocky und nicht über sich. Und deswegen, für mich war das eine der weirdesten Dokus, die ich je gesehen habe. Und es zeigt echt ein komisches Bild von diesem Mann. Aber wie ist denn dein Eindruck gewesen?
Ja, also ich habe gerade auch mein Review gedreht, bevor wir den Podcast hier aufnehmen. Ich würde gar nicht mal sagen, der wirkt verbittert. Ich würde sagen, es wirkt bitter, wie der sich glorifiziert.
Stimmt, ja, er überhöht sich auch sehr.
Ja, also ich finde, das ist so, ihr müsst euch vorstellen, bei 96 Minuten gibt's ein paar Einwürfe mal von seinem Bruder Frank Stallone. Klar, was soll der schon sagen, außer seinen Bruder auch noch so ein bisschen zu erhöhen. Arnold Schwarzenegger, früher waren die große Erzfeinde, inzwischen sind die Kumpel. Jeder kommt also in der Doku des anderen vor, um nochmal so quasi die Reichweite zu erhöhen.
Aber keiner sagt so wirklich was Substanzielles, ne?
Quentin Tarantino kommt halt noch dazu. Das ist fand ich ganz spannend, weil ich glaube, die haben nicht viele Berührungspunkte, aber der guckt filmisch als einziger mal ein bisschen auf einzelne Szenen aus den Filmen und dann noch ein paar andere. Was ich so schwierig finde an ihm, ich meine, Stallone ist ja auch nicht so, dass der in Rente geht. Der ist ja umtriebig. Ne? Der hat dieses Jahr Tulsa King kam von Taylor Sheridan. Der hat den schrecklichen Expendables 4 gemacht. So, der macht ja auch immer noch weiter.
Letztes Jahr Samaritan, wirklich, wo die Gerüchte sind, dass es nochmal einen zweiten Teil.
Und da muss ich sagen, die große Ironie ist, dieses Jahr kam The Family Stallone, die Reality-Show auf Paramount Plus raus. Und wenn ich was über Sylvester Stallone lernen will, muss ich sagen, gucke ich nicht Sly, sondern dann gucke ich diese Reality-Show. Weil da geht es um ihn fast ausschließlich als Familienmensch mit seinen Töchtern ringsherum. Da geht es zum Beispiel, dass eine Tochter mal die ist mit einem Loch im Herzen groß geworden und die muss jedes Jahr zur Nachkontrolle, ob was ist. Und als ihrem Vater sagt, ey, es ist wieder soweit, gibt es diesen einen Moment in dieser Show, wo er sie anguckt und sagt, Mann, ach scheiße. Und da siehst du richtig, wie ihm die Angst hochsteigt. Aber auch da, der ist so sehr darauf erpicht, diesen harten Panzer zu bewahren, dass er seine Ängste gar nicht zulässt. Und das merkt man die ganze Zeit. Der wirkt nicht, als wäre der emotional wirklich so richtig da. Der haut seine Lines nach dem Motto Keep Punching raus. Und der hat auch immer eine gewisse Aura, Charme und Faszination, die der ausstrahlt. Aber in dieser Dokumentation war mir so ziemlich alles A, bekannt und auch nicht wichtig, bis auf wenn er mal anfing, übers Schreiben zu reden. Ich dachte, da ist doch vielleicht auch ein bisschen der kreative Part mal drin, aber das wird dann so schnell übergangen, wenn er darüber redet, wie er schreibt. Und das hätte ich viel gerne mehr gehört, wie seine Gedanken sind, wenn er eine Figur entwickelt, wenn er sie wirklich schreibt, weil da steckt doch auch in jemanden wie Rocky und dieser, irgendwo muss doch da auch ein, weiß ich nicht, Romantiker oder jemand drinstecken, der nicht nur irgendwelche Männlichkeitsbilder erfüllen will, sondern der ein bisschen mehr noch hat. Aber der wirkt so unfähig, das zu zeigen oder so gelernt, dass er nie Verletzbarkeit zeigen darf. Und das finde ich so schade.
Es ist irgendwie da, also es zieht sich ja schon durch die Doku, weil er spricht ja Sachen an. Er sagt so, seine Mutter war ein schwieriges Verhältnis und das war's dann aber. Zu dieser Mutter, zu der es ja auch tatsächliche Geschichten gibt, die ja zum Beispiel, meine Frau hatte mir das noch erzählt, die soll ja wohl angeblich süchtig nach Schönheitsoperationen gewesen sein. Und sein Vater ist, wie gesagt, großes Thema, aber das findet dann immer mal wieder so statt. Und dann blendet der Film aber direkt die Doku immer wieder über. Dann steht da vor einem Foto von Rocky 5 und wiederholt Dialoge aus Rocky 5. Und ich dachte so, das wirkt so unstet. Man hat das Gefühl, diese Doku hat keine richtige Richtung. Und Teil dieser Doku ist ja auch, dass er sagt, und auch andere das sagen. Quentin Tarantino ist zum Beispiel der Einzige, der mal so ein bisschen kritischere Worte findet, weil er diese Produktion, die Filmproduktion und auch so diesen Status quo des Films zu diesem Zeitpunkt auch ein bisschen einordnet. Dafür ist er eben einfach auch Filmhistoriker. Und er sagt ja, dass sich Stallone einfach nicht aus den Produktionen heraushalten konnte. Und hier ist er ja Co-Produzent und es wirkt so, als hätte er jemanden engagiert, der eine Doku über ihn dreht und hätte dann komplett alles in die Hand genommen. Und so wirr wie seine Gedanken sind, so wirkt auch diese Doku. Die Gastauswahl finde ich zum Beispiel völlig abstrus. Da ist dann sein Bruder, ja, irgendwie klar, aber der sagt gar nichts. Der sagt einmal so Dinge, wo er sagt so, ja, ich fand das nicht so gut, dass Stallone quasi diese Karriere hatte. Und ihm wurde dann quasi das Rampenlicht genommen. Das ist ein Satz.
Dazu muss man ganz kurz mal sagen, der Bruder, Frank, das kennt man wieder, habe ich in der Reality-Show gesehen, der wohnt quasi mehr oder weniger ums Eck. Und dem sein ganzes Apartment ist voll von Sachen von seinem eigenen Bruder,
ja, also von Sylvester Stallone. Von ihm, ne?
Alles voll mit einer lebensgroßen Rocky-Statue, Handschuhe. Sein Bett, in dem er schläft, ist das, in dem seine Nichten, glaube ich, gezeugt worden sind, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ein Bett von seinem Bruder. Also der schläft quasi in dem Museum seines Bruders. Ja. Dazu hat er sein Apartment umgewandelt.
Da sind Elemente drin, die gar nicht uninteressant sind, aber die werden dann nie vertieft. Dann hast du jemanden wie John Hertzfeld, den Namen habe ich noch nie gehört, der hat wohl mit ihm, der hat Escape Plan 3 gedreht und früher mal irgendwelche Drehbücher geschrieben. Dann irgendein Filmkritiker, der nie eingeordnet ist, wird, warum der da ist. Und Quentin Tarantino, der mit dem ja wirklich auch gar nichts zu tun hat. Ich hatte das in meiner Letterboxd-Review geschrieben und dann hatte darunter jemand kommentiert, der meinte, dass Quentin Tarantino einfach immer ein Bewunderer von Stallones Karriere war und in seinem letzten Buch, das ja so im Grunde nur aus Filmessays besteht, da widmet er ein Kapitel wohl Paradise Alley, einem der frühen Filme von Sylvester Stallone. Und was ich auch zum Beispiel bei der Filmauswahl interessant fand, die gehen ja nicht mal die filmische Karriere von ihm durch. Sie gehen im Grunde nur auf Rocky, Rambo, Expendables ein. Und dann gehen sie nicht auf Demolition Man, auf Cliffhanger, sondern eher noch auf die Fehlschläge. Also worüber er dann viel redet, sind Oscar, Stopp oder meine Mami schießt, selbst Copland. Über Copland reden sie auch, wo er versucht hat, sich in so einem ernsthafteren Schauspiel, auch das wird eingeordnet als Fehlschlag. Der hat auch diesen negativen Blick immer, weil Copland war ein Film, für den er viel positive Kritik bekommen hat. Der lief an der Kinokasse nur nicht so gut. Und was ich skurril finde, ist, dass er jetzt in diesem hohen Alter, in dem er ist, nicht zurückblicken kann und sagen kann, dafür habe ich viel gute Kritik bekommen, das war ein guter Versuch, sondern er guckt zurück und sagt, das war auch ein Fehlschlag. Und so habe ich eine...
Der wirkt unruhig und unglücklich.
Ja, super unglücklich.
Du hast es, wenn er mit seinen Töchtern ringsrum ist, der will auch keinen, da gibt es zum Beispiel eine Tochter, die datet seit Monaten oder schon im Jahr einen Freund, der will die nicht kennenlernen, ne? Der will die Freunde seiner Töchter nicht kennenlernen, damit er so der einzige Mann
ist. Ja, klar, weil er ja auch sich jahrelang aus dem Leben herausgehalten hat. Also guckt euch die Doku, ich würde sie euch allein schon deshalb empfehlen, um mal einen Blick auf Sylvester Stallone zu bekommen, so wie Sylvester Stallone ihn euch zeigen möchte. Und das, ich finde, dadurch zeigt sich sehr deutlich, dass Sylvester Stallone scheinbar selbst nicht wirklich weiß, wer er ist. Und das, obwohl er auf die, 80 zugeht, 70 zugeht, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Der ist über 70 auf jeden Fall.
Und das ist einfach traurig. Also gerade traurig im Vergleich zu, selbst die Interview-Sektionen mit Arnold Schwarzenegger, die kurz eingeblendet werden, zeigen so, selbst da wirkt der wieder viel lebendiger, viel freundlicher, der Schwarzenegger. Und die beiden hatten ungefähr eine sehr ähnliche Karriere, auch wenn Schwarzenegger natürlich, wie gesagt, noch mal mehr erreicht hat und Stallone immer im Filmfach geblieben ist. Aber Stallone war einer der großen Superstars. Also es war ein Megastar. Jeder kennt den. Und ich muss sagen, so, ich finde es traurig, dass man so am Ende einer Karriere auf sich selbst zurückblickt und dann nur Verbitterung zurückzubleiben scheint.
Der ist 77 Jahre alt. Und wenn man auch guckt, diese ganzen Social-Media-Gebäsche, die er da gegen Henry Winkler, wie heißt der?
Ich glaube, Irvin Winkler
auch austeilt wegen der Rechte an Rocky, zeigt er wieder auch eben, ich meine, da geht's letztendlich nur um Geld und Geld hat er doch genug. Also guck die Expendables an, 100 Millionen Dollar und sieht aus wie produziert wie für 5 Millionen Dollar. Da würde er so viel Geld mitgenommen haben, dass dem wird's schon nicht schlecht
gehen. Nee, dem geht's nicht schlecht. Aber ich glaube, da auch das ist ja ein Punkt, dem geht's ja nicht um Geld. Der hat, glaube ich, eine große Anerkennungssucht, ausgelöst durch die Nichtliebe, die ihm sein Vater nie erbracht hat. Also es gibt so Momente, gerade in Verbindung mit seinem Vater, die zeigen sehr deutlich, warum Sylvester Stallone so ist, wie er ist. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht unbedingt gewollt, dass er da so sehr noch tiefer drauf eingeht, weil ich will jetzt keine abgefilmte Therapiesession haben. Aber ich hätte schon auch mich, also ich hätte erwartet, dass jemand in diesem hohen Alter reflektierter ist und anders damit umgehen kann und das zumindest benennen kann. Aber das tut er
und
nicht.
Und das gelingt Schwarzenegger deutlich
das
besser.
Das gelingt dem viel besser, ja. Da, aber ja, vielleicht ist das einfach so. Müssen wir so hinnehmen. Vielleicht noch eine kurze Empfehlung, um das Trio der Actionstar-Dokus vielleicht voll zu machen. Es ist jetzt keine vollwertige, von ihm mitproduzierte Doku, aber auf Arte gab es eine, war das Arte? Ja, es war Arte, glaube ich, eine Doku zu Jean-Claude Van Damme. Die ist auch nicht so dolle, muss ich sagen, weil sie im Grunde nur so eine typische Biografie ist. Die erinnert wieder mal an so einen abgefilmten.
Wie heißt die? Heißt die so JCVD?
JCVD ist ja sein Film. Nee, die kam vor ein paar Wochen raus. Einfach mal suchen. Okay. Auf dem Arte-YouTube-Kanal findet ihr die unter anderem. Die ist so wie so ein abgefilmter Wikipedia-Eintrag, aber ich fand es trotzdem schön, auf ihn und seine Filme ein bisschen zurückzublicken. Dadurch, dass es eben nur eine produzierte, von Arte produzierte Doku ist, hat sie keine richtigen Interviewsektionen mit ihm, sondern nimmt so Archivmaterial. Und sie ist relativ kurz, damit überspringt sie natürlich auch wieder große Teile seines Lebens. Und ich hätte mir bei einigen Sachen echt gewünscht, da tiefer einzutauchen. Aber falls ihr zu Jean-Claude Van Damme mehr wissen möchtet, dann könnt ihr da auch ganz gerne reingucken.
Arte hat ja dieses Format eh immer wieder über Schauspieler. Ich finde das auch sehr, sehr gut, weil das eben Journalisten aufbereiten dann. Heißt übrigens Jean-Claude Van Damme Karate-Diva.
Karate-Diva.
Vor 3 Wochen raus, knapp 800.000 Klicks gerade. Vielleicht packt es unser Cutter, wenn ihr das hier hört, hier mit in die Shownotes rauf, auf dem Irgendwas mit Arte und Kultur-Kanal auf YouTube. Alright, über die Therapie, die habe ich jetzt angefangen. Ich glaube, ich gucke die auch noch zu Ende. Dann nehme ich die vielleicht nächste Woche mit rein.
Willst du mir die empfehlen?
Eine Therapie?
Die Frage brauchst du nicht beantworten.
Ich habe Sebastian Fitzeks Buch nicht gelesen, auf dem das basiert. Du, ich finde es, also erst war ich so, und dann war ich so, oha. Geht um einen Psychiater, der quasi seinen Job an den Nagel gehangen hat, seitdem seine Tochter seit 2 Jahren vermisst ist. Ah. Und der begibt sich auf eine kleine deutsche Insel, irgendwie Bottrum oder so. Ich habe gerade nicht den Namen.
Bottrop? Borchum?
Kleine Insel. Ja, Borkum könnte sein. Borkum. Und parallel wird erzählt, wie ein anderer Psychiater gerade Karriere macht in einem Universitätsklinikum, eigene Entscheidungen trifft, die unbedingt nicht vom Kollegium so gemocht werden, wie diese beiden Psychiater eine gemeinsame Vergangenheit haben, wie aber auf einmal auch eine Frau, bei der angeblich Schizophrenie diagnostiziert wurde, bei ihm in der Insel vor dem Haus steht. Und da wird in die Vergangenheit immer gesplittet, wie er mit seiner Frau und seiner Tochter gelebt hat und wie die sich veränderte, die Tochter, bis sie dann anscheinend verschwindet. Also da laufen ein paar Stränge zusammen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber für mich ist das Thema Schizophrenie so gegenwärtig, dass ich das Gefühl habe, er selbst könnte vielleicht und bildet sich vieles davon ein und so. Ich weiß noch nicht, wohin es läuft, aber ich denke, ich gucke, umso Psychothriller-mäßiger wird das Ganze. Deswegen gucke ich mal, 6 Episoden gibt es, 2,5 habe ich. Ich würde sagen, ich kann mir vorstellen, du magst das Spiel von zu vielen Akteuren nicht, als dass du raus wärst.
Ja,
ehrlicherweise.
Ja, ich glaube, dann möchte ich meine Zeit lieber auf Invincible Staffel 2 und Gen V.
Ja, die erste war super, stimmt. Ja. Ist ja jetzt auch raus.
So, Robi, ich habe mir mal einen Artikel genauer durchgelesen, der hat jetzt letzte Woche für viel Aufsehen gesorgt. Auf dem Kanal oder beziehungsweise der Webseite variety.com, über Variety haben wir hier schon häufig gesprochen, ist eines der ältesten Branchenmagazine aus den USA. Neben dem Hollywood Reporter, glaube ich, so das Wichtigste, muss man sagen, was sich fast ausschließlich über Filme konzentriert und wo es im Grunde die ganzen großen Scoops, also die Insider-Artikel gibt, wo die Sachen herausfinden, die sonst keiner kennt. Hier gibt es jetzt einen Artikel, der ist letzte Woche rausgekommen, heißt Crisis at Marvel, Jonathan Majors Backup Plans, The Marvels Reshoots, Reviving Original Avengers and More Issues Revealed, ist die große Überschrift. Haben extra so noch ein Bild, wo die ganzen Avengers stolpern und übereinander fallen und so ein großer roter Pfeil zeigt nach unten. Also um klarzumachen, Marvel ist in der Krise. Und das hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt, weil es sticht im Grunde in so ein Wespennest, das jedem bekannt ist. Ich glaube, selbst die größten Verfechter von Marvel können mittlerweile sagen, irgendwas stimmt nicht ganz. Ja, irgendwas ist komisch. wir reden ja schon seit längerem auch über die Qualität der Filme. Es gab viel Gespräche über die CGI-Effekte, die verwendet werden, auch über die Behandlung der CGI-Künstler. Und wie du vorhin schon sagtest, das Einspielergebnis sinkt, das Interesse an den TV-Shows sinkt. Ja, man muss sagen, sowas wie zuletzt Secret Invasion lief bei weitem nicht mehr so gut. Und Loki Staffel 2 zum Beispiel läuft auch, wenn man den Analysen glauben darf, auch wieder weit unter den Erwartungen. So, und da stach jetzt dieser Artikel rein von einer Redakteurin namens Tatjana Siegel, die da sehr, sehr viele Insider-Informationen zusammenpackt und ein paar Sachen davon anspricht, die wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Im Grunde geht es ein bisschen darum, um mal zu sagen, was war jetzt, also Phase 4 zum Beispiel. Sie spricht auch über die Zahlen, wie die nach unten gegangen sind, über den Superhero Fatigue, also diese Verdrossenheit, die sich mittlerweile bei den Leuten einzustellen scheint. Und sie spricht von einem großen Meeting, das in den letzten Wochen, Ende September, hat das wohl in Palm Springs stattgefunden. Kevin Feige hat wohl die ganze große Belegschaft von Marvel zusammengerufen und ein Krisenmeeting abgehalten, um zu überlegen, wie geht's denn jetzt weiter? Und dabei bei diesem Meeting sollen wohl einige Punkte durchgesickert sein, die dann auch mit so ein paar größeren Themen zu tun haben, die ich jetzt mal aufgreifen möchte. Eines davon ist ja, wie geht es jetzt eigentlich in Marvel Phase 5 weiter? Ne, wir wissen ja, das machen sie jetzt schon seit einer ganzen Weile, dass Kang der große Böse sein soll, gespielt von Jonathan Majors. Nun haben wir ja das Problem, Jonathan Majors ist in einen großen Gerichtsprozess involviert. Ihm wird häusliche Gewalt vorgeworfen. Ich glaube sogar sexuelle Übergriffigkeiten werden ihm vorgeworfen. Und dieser Prozess zieht sich jetzt schon eine ganze Weile. So wie es aussieht, wird jetzt wohl Ende November dieser Prozess endlich starten. Aber wir wissen ja mittlerweile auch, solche Prozesse können sich lange ziehen. Und vor allen Dingen, dann gehen die nochmal in Revision, wenn man das beantragt. Und dann hat man dann zum Teil so Sachen, die ziehen sich Jahre. War bei Johnny Depp und Amber Heard ja zum Beispiel auch so. Genau deshalb, weil Marvel jetzt eben mit ihm schon geplant hat, in Quantumania ist Kang, hat eine große Rolle gehabt in Loki Staffel 1, aber jetzt auch in Loki Staffel 2. Und laut diesem Artikel soll, wo das große Finale, das diesen Freitag ja starten wird, soll dann Kang the Conqueror als den großen Bösewicht dann quasi in Szene setzen, nochmal zusätzlich. Und dann sollte das ja eigentlich, ich glaube, war der erste Secret Wars, sollte der, glaube ich, heißen, Avengers Secret Wars. Weißt du das noch?
Kang Dynasty und Secret Wars, ich weiß nicht, welcher der
genau, erste. Genau, ich glaube aber Kang Dynasty war der zweite Film.
Ah, okay.
So, und jetzt ist die große Frage, wie geht's denn weiter? Und bei diesem Meeting soll wohl besprochen worden sein, ersetzt man ihn? Es gab wohl sogar Gespräche, dass man Kang the Conqueror komplett rausnimmt und gegen Dr. Doom ersetzt. Dr. Doom, ja, einer der Fan-Favorites. Das soll wohl im Gespräch gewesen sein. Und ob man jetzt Jonathan Majors rausnimmt, das ist noch ein großes Fragezeichen. Meine Perspektive dazu, vielleicht kannst du deine ja auch mal nennen, wäre tatsächlich, also für mich wäre mittlerweile an dem Punkt, wo sie sind, völlig wurscht, ob sie Kang the Conqueror rausnehmen. Weil ehrlich gesagt, der Blick, den ich auf Kang habe, ist kein allzu guter. Denn man sieht ihn ja in Loki, am Ende stirbt da eine Variante von ihm. In Quantumania wird er dann von Ant-Man besiegt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier einen Superhelden zu bekommen, der anders als Thanos, der so als der große, unbesiegbare Superbösewicht eingeführt wurde, hast du jetzt hier einen, der einfach unendlich oft existiert, was sowieso als Bedrohung, finde ich, schon mal schwer greifbar ist für mich als Zuschauer, weil ich denke so, was ist denn das jetzt? Also generell sind wir ja gerade in so einem Prinzip bei Marvel, dieses Multiversum sorgt ja dafür, dass unendliche Möglichkeiten bestehen. Und eben auch unendliche Bösewichte. Und ich finde Kang schwer greifbar. Und so da denke ich mir, also dann nehmt den doch raus. Dann ersetzt ihn doch.
Weil du gefragt hast, meine Perspektive. Also für mich haben sowohl Doctor Strange 2 als auch Loki im Grunde so viel kaputt gemacht und auch rückwirkend. Weil dadurch, dass du das Multiversum hast und dadurch, dass du Varianten hast, wird so vieles egal. Ne? Ja. Irgendwo existiert schon eine Welt, in der funktioniert's, ne? Und wenn man, ich meine auch Endgame, ne? In einer anderen Zeitlinie irgendwas zu verändern, zurückzugehen, das ist für mich alles so, mit dem Zeitstein alleine, das war noch ganz okay mit dem Blip. Aber jetzt ist es so, irgendwo wird's irgendwo anders, es interessiert dann halt einfach nicht. Und das ist was, wenn den Figuren die Bedeutung fehlt, weil du keine richtige Angst mehr haben musst, sie zu verlieren. Oder weil du keine Angst mehr haben musst um irgendein Schicksal. Dadurch bröckelt der Superheldenstatus an sich. Weil das sind ja dann irgendwie keine Helden mehr, weil es nichts mehr so richtig zu retten gibt. Oder alles irgendwie reversibel ist. Oder man von da nach da springen kann.
Ja.
Und deswegen ist das völlig egal, wer das spielt. Es tangiert mich ganz anders noch als zu Phase 2 und 3.
Ja, das hat auch ist ein schöner Übergang zu dem nächsten Punkt. Das ist nämlich eine der großen Meldungen gewesen, die aus diesem Artikel hervorgingen. Viele haben eigentlich gar nicht über die Details des Artikels gesprochen, sondern meist eher über die eine große Meldung, nämlich, dass von Disney bzw. Bob Iger vorgegeben wurde, dass man vielleicht in Erwägung zieht, die alten Avengers nochmal zurückzubringen. Sprich, dass man am Ende von Kang Dynasty, was ja auch so ein bisschen ein Reboot für das ganze Cinematic Universe sein soll, dass man dann sagt so, ja, jetzt machen wir einen Film, wo dann eben wieder Captain America von Chris Evans gespielt wird und Robert Downey Jr. zurückkommt und selbst Scarlett Johansson als Black Widow wieder dabei ist. Und da gibt's jetzt online viel Backlash. Ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass Leute dann aufspringen und sagen, ja, das wäre, finde ich super, aber viele sagen eher.
Hätte ich auch gedacht.
Aber nee, es ist eigentlich, die Stimmung ist eher so, aha, jetzt ist ja wirklich, das ist ja der völlige kreative Kollaps, wenn man sagt, so, die wieder zurückbringen. Meiner Ansicht nach ist man dann halt genau da, wo Spider-Man No Way Home dann auch schon war.
Du würdest auch, wenn du die zurückholst und alle wissen um den Druck, bist du locker schon bei 400 Millionen nur an Gagen. Robert Downey Jr. lässt sich 100 Millionen dafür zahlen, wenn er zurückkommt in diese Rolle.
Ich glaube, zuletzt hat er 25 Millionen bekommen dafür. Dass
ja, und dann nochmal 75 Millionen ja. An Grossing Points.
Ja, es gibt weitere Punkte in dem Artikel. Einer der wichtigsten ist natürlich The Marvels. Das hatten wir jetzt in den letzten Wochen auch schon angesprochen, um das vielleicht mal in Relation zu setzen. Der Film hat laut diesem Artikel 250 Millionen US-Dollar gekostet, also im Grunde so dieser Bereich, in dem wir uns jetzt in diesem Blockbuster-Sommer immer wieder befunden haben. Und das hat ja auch gezeigt, dass viele Filme, die diese hohen Kosten haben, dass die sich dann eben schwer tun, das einzuspielen, weil sie ja meist mehr als das Doppelte wieder reinholen müssen. Nun ist dieser Film ja kurz davor zu starten. Und es gibt in den USA sowas, das nennt sich Box Office Tracking. Sprich, man rechnet anhand der Vorverkäufe, aber auch anhand des öffentlichen Interesses. Das kann man, ich muss sagen, ich kann dir
Trailerklicks, Suchanfragen.
Genau, ja. Es sind viele Faktoren.
Wie viel wurde Miss Marvel geschaut auf Disney? Da kommen viele Sachen zusammen, die Indikatoren sind dafür. Ja.
Und dieses Tracking kann sehr, sehr genau, ehrlich gesagt, voraussagen, wie werden die Zahlen in der ersten Woche sein. Also ich verfolge jetzt gerade so die Box-Office-Foren schon seit geraumer Zeit und ich bin immer wieder erstaunt, wie nah das an der Realität ist. Und aktuell sieht es so aus, als würde The Marvels zwischen 55 Millionen und 70 Millionen einspielen in der ersten Woche. Und das ist katastrophal für Marvel. Das ist wirklich.
Und da muss man auch sagen, dass gerade bei diesem Tracking, weil ich habe das jede Woche im Blick, sage ich mal, je besser das Tracking nach oben ist, umso genauer sind sie bei eher konservativen oder enttäuschenden Schätzungen landen die Ergebnisse sogar noch drunter.
Ja, ja. Ja. Das ist halt vor allen Dingen deshalb so skurril, weil du hier ja einen ersten Teil hast, nämlich Captain Marvel, der über 1 Milliarde eingespielt hat. Und damit wird gerade schon von einem neuen Rekordhalter gesprochen, weil bisher war es mit Alice im Wunderland, da gab es ja auch einen zweiten Teil, Alice Looking Glass oder so hieß der, glaube ich. Ich habe den zweiten Teil nie geschaut, weil ich den ersten furchtbar fand.
Du bist also schuld an diesem
Ja, Ergebnis, ich bin mitschuldig. Ja. Hast du den gesehen?
Ja, klar. Ja. Aber war nicht gut.
War nicht gut, ne? Ja, und der war ja einer der Filme, die im Vergleich zum ersten Teil auch extrem abgefallen ist. Und The Marvels könnte nochmal darunter liegen. Die Gründe dafür sind auch wieder vielfältig. Hat sicherlich damit zu tun, dass sie den Film anders nennen. Hat auch damit zu tun, dass jetzt hier gleich 3 Helden drin sind, von denen du 2, wenn du die Serie nicht gesehen hast, überhaupt nicht kennst. Hat sicherlich auch mit Brie Larson und ihrer Rezeption zu tun. Die kam ja bei vielen nicht so gut an. Und es gibt Geschichten, und auch das greift dieser Artikel auf, über Nia DaCosta, die Regisseurin. Ich glaube, die hatte den Candyman-Film gemacht, wenn ich mich recht entsinne.
Ja. Ja.
Und die hat jetzt den gedreht. Und eine der Meldungen, die hierbei herauskam, ist, dass die Regisseurin nebenbei noch ein anderes Projekt gemacht hat, nämlich Hedda heißt der Film. Und für den hat sie die Postproduktion wohl angeblich verlassen. Und 6 Monate bevor dieser Film jetzt rausgekommen ist, hat sie sich längst um einen anderen Film gekümmert, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Benennt der Artikel auch so, dass es einen Insider gegeben haben soll, der gesagt hat, also das ist aber komisch, wenn du einen 250 Millionen US-Dollar Film hast und dann mitten in der Produktion reinhaust. Nun soll aber der Film auch 4 Wochen an Nachdrehs gehabt haben. Nun muss man sagen, es ist nicht mehr so wie in den 90ern, wo Nachdreh bedeutete, dass es alles völlig katastrophal ist, sondern aktuell, gerade bei den großen Blockbustern, ist es fast normal, dass es Reshoots gibt. Gerade bei Marvel, die ja viel auch mit diesem Terminkalender und ihren Filmen und Serien, da wird viel umhergeschoben und dann werden Dinge zum Teil auch nochmal angepasst. Aber ja, das sieht gerade echt komisch aus. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird für The Marvels diese Woche und vor allen Dingen, wie wir den finden werden. Da wird sich dann jetzt, glaube ich, zeigen, wo stehen wir gerade und gibt es diesen Superheldenverdruss wirklich? Ja.
Ich denke mal, es wird auch einfach so eine Sache wieder geben. Also entweder alle finden den Film aus irgendeinem Grund toll oder alle blöd. Aber am wahrscheinlichsten, finde ich, wird es so eine Spaltung gehen zwischen denen, die Miss Marvel gesehen haben. Weil die Serie selbst kam ja dann bei denen, die sie geguckt haben, ziemlich gut weg. Also die Rolle der Kamala Khan und was alles da und was dahinter steckt. Ich habe sie jetzt nicht gesehen und bin gespannt, wie der Film bei mir morgen ankommt. Das ist ja auch der kürzeste Film. Muss man überlegen. Ich habe sogar 275 Millionen Dollar Budget gehört auf einem 115-minütigen Film. Das ist ein sehr kurzer Film für sehr viel Geld.
Der ist, glaube ich, ja, ich glaube, ich hatte doch irgendwas gelesen.
1 Stunde 45, nee, 105 Minuten.
Genau, ich glaube, ich hatte 105, sogar 101 ja. Minuten oder so gelesen. Anyway, okay. Es ist auf jeden Fall einer der kürzesten Filme.
Ist der kürzeste MCU-Film.
Was skurril ist, weil die ja da eigentlich eine ganze Menge zu erzählen hätten mit diesen ganzen Figuren. Ich habe ein bisschen, ehrlich gesagt, die Befürchtung, dass der so wird wie die letzten Marvel-Filme, wo ich da saß und dachte, boah, ja, ist irgendwie unterhaltsam. Ich bin da so leidenschaftslos bei Marvel. So saß ich bei Thor, Love and Thunder ja da und dachte so, oh ja, so ist auch nicht viel schlechter als das andere und gebe ja dann so mittelmäßige Wertungen, weil ich dann denke so, naja, irgendwo ist da, klar, da unterhält es dann schon irgendwie, wenn es blitzt und bumst auf der Leinwand. Und die Leute, die dann sagen, es ist einer der schlechtesten Filme, denke ich, ja, ist es so? Weiß ich gar nicht mehr.
Ich weiß halt nicht, woher die Erwartungshaltung nach den letzten Filmen, also ganz speziell ab Eternals, woher die Erwartungshaltung an das MCU kommt, was zu reißen. Deswegen war ich bei Guardians 3 auch so überrascht, dass sich das für mich nochmal wie eine Hochzeit anfühlte. Bei dir kam der ja nicht an, bei mir war das ja nochmal so, dass ich dachte, okay, aber tja. Na gut.
Eine Sache, die da mit reinzählt, sind natürlich auch die Serien. Ne? Die Qualität der Serien ist nicht besonders gut. Das hat mit dem Writing zu tun, hat aber auch mit der Planung von Marvel zu tun. Und es hat auch mit den Effekten zu tun. Eine der großen Geschichten, die hierbei hervorging, war, dass WandaVision und She-Hulk beide nicht nur wahnsinnig teuer gewesen sind, She-Hulk soll pro Folge 25 Millionen gekostet haben. Damit sind wir in dem Bereich, wo sich Game of Thrones befindet. Und
ach, sogar weit drüber, glaube ich.
Also es ist mega krass, pro Folge. Und bei She-Hulk haben sie unter anderem im Artikel erwähnt, auch da wieder Quellen sollen das gesagt haben, die alle nicht benannt werden, dass ursprünglich wohl geplant war, She-Hulk, also die Anwältin in der Serie, sollte erst in der allerletzten Folge sich tatsächlich in She-Hulk verwandeln. Und dann haben sie das aber umgeworfen, weil sie meinten, ja, was machen wir dann an den Rest? Sie wollten da wirklich so eine Anwaltsserie draus machen und She-Hulk dann erst am Ende mit reinbringen und hatten dann Angst, dass das zu Problemen führen könnte und haben wirklich kurz vorher das umgeworfen. Was wieder dazu geführt hat, dass die CGI-Artists so sehr überarbeitet waren, dass die, und das ist eine Sache, die habe ich tatsächlich gar nicht gewusst, dass erst nachdem die Premiere der Serie bereits stattgefunden hatte und die auf Disney Plus ausgespielt wurde, haben die noch hinterher in die Serie CGI-Effekte eingefügt.
Und dann die Folgen ausgetauscht, die
genau, online also, oder Szenen. Ich weiß nicht, wie gut sie das können, aber die sind wohl zum Teil unfertig veröffentlicht worden und haben hinterher diese Effekte noch bearbeitet. Wie gesagt, steht so in diesem Artikel. Interessant fand ich aber auch, und das ist eine Sache, die ja, die konnte man ja nur vermuten, im Artikel steht auch, dass diese Ballung der Serien, die ist eigentlich von Disney angesagt worden. Im Corona-Jahr war es wohl so, dass Disney gesehen hat, puh, was machen wir denn jetzt? Unsere Zahlen gehen nach unten, die Aktienwerte gehen nach unten. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass es bei Marvel und bei Star Wars praktisch keine Pausen gibt. Wann immer ein Film gerade aus der Kinoauswertung rauskommt, muss bei Disney Plus die nächste Serie anlaufen und andersrum dann genauso. Und das führte natürlich dazu, dass wir in einem Tempo jetzt Sachen bekommen haben, wie Secret Invasion, wie dann Staffel 1, 2 und 3 von Sache irgendwas oder Hawkeye. Und man hat das Gefühl, ständig was Neues vorgesetzt zu bekommen. Nichts wird so richtig auserzählt. Im Kino hast du ständig offene Enden. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Eternals. Eine große Frage, es gibt ja so einen riesigen Eternal, der aus der Erde herausragt. Wenn du dich vielleicht entsinnst,
ja. Ja, ja, klar, die Celestials oder wie die heißen, Celestial kämpfen gegen die...
Celestial, ja, stimmt, es war kein Eternal, sondern Celestial, der ja aus der Erde herausbricht und dann mittendrin aufgehalten wird. Es wird nie wieder angesprochen. Auch, wie hieß er nochmal, Jon Snow, der hat doch Kit Harington. Kit Harington ist doch bei Eternals in einer After-Credits-Scene zu sehen, als einer der Charaktere.
Ja, dieses Schwert da sieht aus seiner Familie und was wird nicht Moon Knight, sondern...
Auch gar nicht mehr angesprochen worden. Also du hast zum Teil mittlerweile Filme oder Verweise in diesen Filmen, die auf Charaktere hinausführen und das wird jahrelang nicht aufgegriffen.
Aber das ist das Problem, du hast es gerade in dem Nebensatz erwähnt, wie das funktioniert, wenn du ein Konzern bist, der an seine Aktionäre Dividenden zahlt und bestimmte Werte halten muss, damit in ihnen investiert wird. Weil während Corona sind Freizeitparks und Schiffsfahrten nicht möglich gewesen. Das sind zwei sehr wichtige große Standbeine von Disney. Also was machen sie? Disney Plus am Start und haben ein anderes Produkt, was Zulauf hat, damit der Wert dieses Unternehmens, die Marktkapitalisierung zumindest weiterhin hält. Aber nun kommen diese anderen beiden Geschäftsfelder zurück. Und hier sind die Leute der Sache überdrüssig geworden und die Leute gehen ja auch raus. Nach Corona war dann halt einfach auch mal so, ey, wir haben jetzt 2 Jahre lang gefühlt jede Serie geguckt, jeden Film geguckt, den man zu Hause gucken konnte. Jetzt machen wir halt andere Dinge und natürlich leiden sie dann darunter. Aber damit haben sie halt komplett verwässert, was sie lange aufgebaut haben. Ich bin gespannt, wie Bob Iger da rauskommt, ob Disney-Teile verkauft. Man hört immer wieder das Gerücht, ob man sogar 20th Century Fox nicht rückabwickelt, aber wieder Teile zum Verkauf rausgibt. Es wird sehr abstrus, was da vielleicht wegkommt oder was bleibt oder ob Fernsehsender verkauft werden. Disney hat echt Probleme und hat, steht vor, denke ich mal, nicht den einfachsten Entscheidungen.
Und alles ist die Schuld von Kathleen Kennedy. Das muss man mal so klar sagen. Falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, hört euch die letzte Folge an. Der Artikel endet jetzt dann fast. Er gibt noch einen Ausblick auf die Zukunft. Da ist natürlich, ne, sie haben ja durch die Akquise von, du hast gerade schon gesagt, 20th Century Fox auch die Rechte an X-Men und an Fantastic Four bekommen.
Deadpool auch noch, ne?
Genau, Deadpool. Aber Deadpool steht ja so ein bisschen für sich und ist nicht Teil des MCU. Vielleicht dazu noch eine News, die gar nichts mit diesem Artikel zu tun hat.
Doch, wird Teil des MCU.
Ach so.
Deadpool 3 ist Teil des MCU. R-rated und MCU.
Aber vielleicht mal, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass vielleicht Teil dieser Entwicklung, die da jetzt innerhalb von Marvel stattfindet, ist jetzt eine Neuigkeit, die bekannt gegeben wurde. Übers Wochenende hatte ich das gesehen. Es gibt wohl ein Marvel plant etwas, es nennt sich Marvel Spotlight. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Hast du den Trailer von Echo gesehen?
Nur gesehen, dass er online ist, aber nicht angesehen. Aber exklusiv Disney Plus Inhalt ist
das,
ne?
Ehrlich gesagt, es sieht gut aus. Ich fand, es sieht roh aus. Viel Action, viel Gewalt vor allen Dingen. Echo ist in den Comics die Ziehtochter vom Kingpin. Wieder gespielt von Vincent D'Onofrio in der Serie. Und sie ist, glaube ich, amerikanische Ureinwohnerin, die von ihm entführt wurde, kann nicht reden oder ich glaube, sie ist taub. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Nichtsdestotrotz, es ist eine interessante Charakterkombination, die da stattfindet mit sehr gewalttätigen Bildern. Sieht ein bisschen nach Gangster-Stuff aus. Und sie haben diesmal angekündigt, dass das nicht Teil des MCU sein wird, der großen Narrative des Cinematic Universe, sondern Spotlight wird künftig ihre Marke sein oder ihr Label, in dem sie Sachen stattfinden lassen, die einzelne Geschichten am Rande sind.
Sie bedienen sich quasi bei der Vision von James Gunn für DC, der ja auch das DC Universe und Elseworlds schafft.
Ja, im Grunde machen sie das, was die Comics schon seit Ewigkeiten machen, ne? Weil ich habe das ja schon hier an anderer Stelle mal gesagt. Sie haben ja bisher ihre Leute, also die Fans dazu erzogen, alles gucken zu müssen. Ja, wie jetzt bei The Marvels, hast du die Serie nicht gesehen, stehst du da und guckst ins Leere. Wenn du zum Beispiel Ahsoka, so wie ich, jetzt nicht zu Ende geschaut hast, wirst du bei dem von Dave Filoni gedrehten Star Wars Film, der ja sich auf die Serien bezieht, unter anderem auch auf die Mando-Serie, auch da wirst du wahrscheinlich...
Ja gut, das ist ja auch nochmal eine Sache, sorry, aber ich finde es auch schwer, muss ich zugeben, eine Serie, die ich mittelmäßig fand oder schwach, mich überhaupt noch bis zum Kinofilm zu erinnern, was ich gesehen habe. Da ist der Unterschied zu nicht gesehen auch nicht so groß.
Wenn du dir den dritten Teil von irgendwas anguckst und dann, ne, brauchst du dich auch nicht fragen, wer sind diese Charaktere, aber hier sind das ja meistens dann Sachen, die sind ein Neuanfang, die neuen Star Wars Filme oder MCU-Filme haben ja eigentlich keine Nummern dahinter. Und deswegen ist es so wichtig, dass die auch Geschichten erzählen für Leute, die sich zufällig ins Kino verirren und nicht wissen, wer sind denn jetzt The Marvels? Ne? Hätte da jetzt Captain Marvel 2 gestanden, dann wäre das schon mal klarer gewesen, dass man sich vielleicht mal vorinformiert. Aber The Marvels gibt so diesen Eindruck von, ja, ja, kommt mal gerne alle ins Kino. Das wollen sie ja auch irgendwo. Und dieses Spotlight macht im Grunde das, was Comics ja immer gemacht haben. She-Hulk zum Beispiel ist ja eine Comicreihe gewesen, die richtet sich ja gar nicht an die Fans, die zum Beispiel eine X-Men-Serie lesen oder Fantastic Four. Klar kann man die auch reingucken, aber bei Comics hast du sehr viel klarer den Blick darauf, dass es eigene, für sich geschaffene Universen sind. Und es gab bei Comics immer diese großen Crossover-Events. Das waren die Sachen, wo Comics ineinander übergegriffen haben. Was ja im Grunde nur ein cleverer Versuch war, zu sagen, okay, Spider-Man findet jetzt in den Comics von den X-Men statt, sodass sich die Spider-Man-Fans einen X-Men-Comic kaufen müssen, damit sie Spider-Man sehen. Und im Optimalfall bleiben sie dann auch auf den X-Men-Comics hängen. Das ist so, funktioniert das MCU nicht, sondern hier baut das ja so sehr narrativ aufeinander auf, dass du die alle geguckt haben musst. Und da wollen sie jetzt offenbar gegensteuern. Ich glaube, das wird die Leute noch mehr verwirren, aber ich glaube, es ist der richtige Weg, weil du dann nicht mehr...
Sie brauchen so einen Andockpunkt wie das Mandalorian für Star Wars.
Ja.
Ich glaube, wer jetzt irgendeine Star Wars-Serie vorgesetzt bekommt, sagt sich, was soll ich jetzt hier, neuen Filme gucken und all diese Serien, dass du so Andockpunkte hast, irgendwie mal reinzukommen, ohne alles kennen zu müssen.
Eine Sache, die noch gesagt wurde, war zu Blade. Die fand ich nicht uninteressant. Blade ist ja nun schon seit geraumer Zeit in Entwicklung. Mahershala Ali soll ja da die Hauptrolle spielen. Und es wurde jetzt immer wieder gesagt, der hat schon fast das Set verlassen. Beziehungsweise es gibt noch gar kein Set. Aber aufgrund der Querelen, die da im Hintergrund passieren, weil die ja zwei Regisseure mittlerweile verbrannt haben, 5 Drehbuchautoren. Einmal wurde die Produktion bereits angefangen, dann wurde sie wieder beendet und Mahershala Ali hat jetzt angekündigt, wohl oder intern immer wieder damit gedroht, er geht. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Und unter anderem, und das behauptet dieser Artikel, gab es wohl einen Drehbuchentwurf, in dem Blade, in dem er gar nicht mehr die Hauptrolle gespielt hat, sondern in dem Frauen die Hauptrolle gespielt haben. Und da kannst du dir ungefähr ausdenken, was da online los gewesen ist, weil es natürlich wieder in diese typische Diskussion, ne, Wokeness, Anti-Wokeness.
Aber was ist da los bei denen? Ich meine, bei Daredevil Born Again haben sie ja auch die waren ja zur Hälfte fertig, alles eingestampft, nehmen jetzt nur ein bisschen Material, was sie haben und schreiben die ganze Serie um, weil der unter anderem erst in Folge 4 das erste Mal im Kostümgewehr gewesen wäre. Also das zieht sich ja wie ein roter Faden durch.
Es ist sehr, sehr seltsam. Auf jeden Fall, das war der Artikel. Ein Artikel, bei dem ich auf der einen Seite dachte so, interessant. Auf der anderen Seite auch spannend, dass der eine Woche vor dem Kinostart von The Marvels rauskommt. Das ist ja kein zufälliger Zeitpunkt, ne? Und dadurch gab es auch viele Stimmen online, die nicht nur gesagt haben, so interessantes Zeug oder hier, und das habe ich natürlich viel gesehen, ne, Videos, die wieder gesagt haben, Marvel, guck mal, jetzt wollen sie die Alten zurückbringen und typisch lauter Frauen in Blade. Und es gab aber auch Leute, die gesagt haben, das ist ein Hitpiece gewesen. Ein Hitpiece, um es für die, die es nicht wissen, es gibt so im Journalistischen diesen Begriff, wo ein Hitpiece bedeutet im Grunde, dass es geschrieben wird, um etwas zu attackieren. In der Regel mit einer Agenda dahinter. Und das wurde hier diesem Stück von Variety auch unterstellt. Ne? Und ich habe einen Artikel gesehen bei comicbookmovie.com, die sich auf mehrere Quellen beziehen, unter anderem Collider, auch keine kleine Seite, muss man dazu sagen, und viele Industrieleute, die wirkliche Insider sind, die sich auf Twitter zu Wort gemeldet haben, die sagen, dieser Artikel ist größtenteils Bullshit. So, nachdem ich euch jetzt das alles erzählt habe, was ich aber jetzt, ne, finde ich gar nicht verkehrt, um das mal vielleicht mal zu besprechen, muss ich euch jetzt sagen, dass sehr viele Gegenstimmen sich gemeldet haben, gesagt haben, größtenteils ist das erlogen. Es gab einen Tweet von jemandem, die sehr genau drin ist in dem Thema, die schrieb, dass Tatjana Siegel, die Autorin, ist jemand, die einen Artikel unter anderem geschrieben hat, in dem sie Josh Whedon verteidigt hat. Josh Whedon, hatten wir hier vor vielen Folgen mal darüber gesprochen, stark in die Kritik geraten, weil er Leute am Set wie Scheiße behandelt haben soll, unter anderem am Set von Justice League. Sie hat unter anderem die Therapiedaten von Amber Heard geleakt. Sie hat sich bei diesem Fall Johnny Depp versus Amber Heard sehr stark auf die Seite von Johnny Depp eingeschossen. und wohl auch Fake-Nachrichten mittlerweile unter anderem schon in der Vergangenheit verbreitet. Und es gab mehrere Industrieleute, die gesagt haben, viele Punkte scheinen offenbar auch aus anderen Sachen, aus Fanfiction herauskopiert worden sein. Zum Beispiel die Sache mit Blade, dass da Frauen drin vorgekommen sein sollen. Oder die Geschichte mit Dr. Doom, dass der wohl kurzfristig ersetzt werden soll. Das geht auf alte Reddit-Posts zurück, die auch irgendwie Quellen als Quellen nennen und halt eben nicht sagen, wer ist das denn? Und deswegen all das, was hier steht, unter anderem das mit Nia da Costa. Es gibt einen Industrieveteran, der geschrieben hat, ey, er kennt Nia da Costa persönlich. Das ist absolut nicht wahr. Die ist komplett in die Postproduktion mit involviert gewesen. Sprich, dass sie an dem Set ihres neuen Films gewesen ist, hat damit zu tun, dass sie die Zeit dafür hatte, weil alles an The Marvels bereits abgeschlossen gewesen ist. Und das ist ein Punkt, das ist mir dann auch aufgefallen. Ich wollte tatsächlich auch letzte Woche ein Video dazu machen. Gerade wenn sowas wie The Variety darüber berichtet, dann möchte man ja meinen, dass das Punkte sind, die sind nachvollziehbar. Du kannst als solch, so ein Magazin solche Artikel auch nicht veröffentlichen, ohne auch deine Quellen zu haben, sonst gerätst du vor allen Dingen auch in rechtliche Schieflage. Aber man muss das jetzt schon auch auf jeden Fall, also wenn es so einen Shitstorm auch auf der Gegenseite gibt, dann muss man zumindest in Frage stellen, ob das überhaupt alles stimmt. Und ein paar Sachen schon beim Lesen dachte ich so, da steht jetzt aber sehr, sehr häufig Quellen sagen drin, ne? Und Quellen behaupten. Und es sind so Sachen wie, wenn Marvel sich in so einen, auf so einen Retreat begibt und Kevin Feige in so einem Meeting sitzt, also wie kommt sie an diese Quellen ran? Da muss ja jemand in der oberen Geschäftsetage von Marvel innerhalb dieses Meetings gesessen haben, um zu wissen, was dann für Talking Points da passiert sind. Klar, ne, es kann immer mal ein bisschen was leaken und dann gibt es vielleicht die Assistentin, die dann am Ende das abschreibt, das Briefing oder so und dann nochmal als E-Mail verfasst. Aber das klingt ehrlich gesagt alles weird. Und wenn eben so viele große Stimmen, wie zum Beispiel eben auch andere Magazine wie Collider sagen, das klingt alles absolut, absolut quatschig, sollte man das, glaube ich, hinterfragen. So, deswegen, der Punkt, der, glaube ich, stehen bleiben kann, ist, das Marvel Cinematic Universe hat Probleme. Ich finde aber, vieles davon ist eigentlich behebbar. Was sie zum Beispiel meiner Ansicht nach machen sollten, wäre die Serien zurückfahren. Dieses Spotlight-Ding ist ein, ehrlich gesagt, ein schöner Versuch, das Ganze auch mal für sich stehen zu lassen. Ist ja eine Kritik, die viele Leute haben, dass alles ineinander greift.
Da wäre Moon Knight zum Beispiel drin gelandet auch, ne, beispielsweise.
Genau, und ich finde, sie sollen sich mehr Zeit lassen, weil sie dann auch bei den Effekten und bei den Geschichten, man hatte so das Gefühl, dass so vieles so mit der heißen Nadel gestrickt war, nicht nur was die Effekte anging, sondern eben auch was die Geschichten anging. Dadurch entsteht ja der Verdruss. Die Leute würden ja nicht sagen, oh, wir kriegen viel zu viel geilen Content, sondern wir haben eben viel zu viel mittelmäßigen Content bekommen. Und ich glaube, weil so viel Mittelmaß ist, verschwimmt das Ganze und hinterlässt einen negativen Eindruck. Weil das muss man ja auch sagen, die meisten Sachen sind ja nur mittelmäßig. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe noch keinem Marvel-Film zum Beispiel einen Stern gegeben oder so. Ich glaube, die niedrigsten Sachen sind bei mir 2 Sterne für 3 Filme aus dem Marvel Cinematic Universe. Oder 4 oder so. Und dementsprechend, das ist ja alles noch okay genug. Aber ich glaube, weil die mal auch so in ganz anderen Höhen sind und du jetzt merkst, das ist rausgeballert worden. Und ich glaube, das ist einer der Wege, wie sie sich zurückkämpfen könnten, wieder Ruhe reinkommen lassen. So wie sie es mit Star Wars ja auch lernen mussten. Was ich halt so abstrus bei Disney finde, ist dieses Learning zu Star Wars, das hatten sie schon gemacht, bevor das jetzt losging mit Marvel. Also wenn 2020 dieser Punkt war, wo sie die Maßgabe an Marvel weitergegeben haben, macht mal hier alle 2 Monate eine neue Serie, dann war das ja schon längst der Punkt, wo sie wussten, dass das bei Star Wars auch schon nach hinten...
Es hat sicherlich auch, weil da wäre natürlich auch spannend zu gucken, ne, was das mit Bob Iger und dem anderen Robert, der zwischendurch die Leitung übernommen hat. Das führte dann immer dazu, wenn jemand anders die Geschicke lenkt, dass man was anders machen will, nach dem Motto, alles neu, dann kommt wieder einer zurück, dreht das wieder alles zurück. Das ist natürlich auch dann sehr unglücklich, was so eine Führung angeht bei diesem großen Konzern.
Ja. Also daraus lernen wir. Wir glauben nicht alles, was auf The Variety steht, aber auf jeden Fall, ne, man muss jetzt auch sagen, kann natürlich...
Man kann auch Hollywood Reporter glauben. Den kann man noch glauben.
Man weiß, also letzten Endes, irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit sein. Also ich glaube, okay. auf der einen Seite, die Gegenstimmen werden auch nicht alles wissen, genauso wie Tatjana Siegel nicht alles weiß. Auf jeden Fall, wenn du so einen kontroversen Autoren hast, finde ich, kann man zumindest hinterfragen, was diese Person schreibt. Hinterfragt auch die Leute, die das alle sofort aufgreifen. Das ist vielleicht auch ein Learning. Und hinterfragt vor allen Dingen das Marvel Cinematic Universe. Nächste Woche erzählen wir euch dann, wie wir The Marvels gefunden haben.
Wir reden ein bisschen über Panem vielleicht nächste Woche. Ich weiß nicht, ob du dir den neuen Taika Waititi-Film anguckst, aber ich glaube, auf den ist auch dann noch ein Embargo.
Ja, Next Goal Wins will ich auf jeden Fall sehen.
Mhm. Ich werde die Therapie gesehen haben. Vielleicht werde ich mir auch Loki bis dahin angesehen haben. Wir gucken mal, was wir dann so alles haben. Aber es kommen ein paar schöne Sachen. Aber bis dahin habt ihr hoffentlich erstmal diese Folge bis zu diesen jetzigen letzten Worten noch durchgehört. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch noch ein paar schöne Tage.
Tschüss.
Tschüss.